Vielen Dank. Bevor ich es vergesse, wer überhaupt nichts von King of Kings weiß, was ist King of Kings? Wir haben draußen einen kleinen Ständer mit einem Flyer. Einfach mal angucken, mitnehmen. Für wen das jetzt völlig neu ist oder auch ein Bild von uns gerne mitnehmen. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich werde immer begrüßt von Einzelnen mit Hallo Daniel und Hi, schön, dass du da bist. Es fühlt sich fast so ein bisschen an wie zu Hause. Dadurch, dass ich jetzt auch seit mehreren Jahren nicht mehr in Deutschland wohne oder lebe, ist mein Zuhause sowieso ein bisschen verteilt. Also das Level Richtung Zuhause ist gar nicht so hoch. Das habt ihr schon gut erreicht. Also sehr schön, hier zu sein und den Gottesdienst mit euch feiern zu dürfen. Kultur der Ehre, mein Thema, das ich für heute ausgesucht habe oder wo ich dachte, Mensch, das passt, glaube ich, sehr gut auch mit dem, wo ihr drin seid. Und haltet euch da nicht so viel am Titel auf, aber eine gesunde Fankultur. Und Fans sind momentan seit, ich glaube, ein, zwei Wochen, wer sich ein bisschen im Fußball auskennt und da ein bisschen Teil ist, die müssen da ein bisschen einstecken. Da wird vielleicht alles über einen Kamm geschoren auch, wo Einzelne auf, wie ich finde, unmögliche Art und Weise ein bisschen ihre Meinung preisgeben. Das muss man gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, da sind wir alle auf dem gleichen Nenner. Aber wir sollen, glaube ich schon, wie Gott es von uns will, dass wir Fan voneinander sind. Und wir werden heute in Hebräer 10, Vers 24 und 25 uns befinden. Und woher kommt mir jetzt der Begriff Fan? Ich hätte auch sagen können, Kultur der Ehre, feuert einander an, könnte es auch sein. Also Fankultur, wenn euch das nicht passt, dann vergesst einfach und setzt was anderes ein. Einander anfeuern, anspornen, wie der Bibeltext heißt. Ist jetzt vielleicht in unserem, was ist anspornen, keine Ahnung, das ist jetzt nicht unbedingt ein Wort, das ich benutze, aber einander anfeuern und Fan voneinander sein, ist so ein bisschen die Beschreibung von dem Ganzen. Ihr habt ja ein sehr schönes Plakat mit Kultur der Ehre. Unser Umgang miteinander soll von Liebe, Aufrichtigkeit und Wertschätzung geprägt sein. Wir achten den anderen höher als uns selbst und ermutigen, und das ist so ein bisschen der Kernpunkt für heute, und ermutigen uns gegenseitig. Also darauf wird's eingehen heute. Und wie gesagt, wir gehen in den Hebräerbrief und könnt ihr schon mal aufschlagen finden, Hebräer 10, 24, 25. Ist es okay, wenn ich du, dich, ja, ihr sage? Ist es akzeptiert? Wunderbar. Und Hebräerbrief ist höchstwahrscheinlich, wir wissen erstens den Autor nicht, hundertprozentig gibt es verschiedene Meinungen und Interpretationen, und höchstwahrscheinlich an eine Gruppe von Juden geschrieben. Es gibt jetzt keine Deutungen, wo man sagen könnte, Mensch, das geht eher auf Heiden, heidnische Bräuche und so weiter, sondern es geht eher auf eine jüdische Gruppierung, was man auch vielleicht daran erkennt, dass es der Background von dem Ganzen zurückgeht in das dritte Buch Mose. Also einfach so ein bisschen als Hintergrund, an wen, von wem wissen wir leider nicht, aber an wen dieser Brief geschrieben wurde. Und diese Gruppierung, auch wenn man den Hebräerbrief mal im Ganzen liest, die ging durch einige Verfolgung. Denen wurde ihr Glaube schwer gemacht. Und wie man auch sieht in dem Brief, war die Verfolgung auch teilweise effektiv. Also man hat Konsequenzen innerhalb dem Leib der Gläubigen gespürt, wo man gemerkt hat, Mensch, da, die passen sich an oder gehen vielleicht eher ein bisschen runter und sind nicht ganz so aktiv. Zum Beispiel in der Deutung, wer ist Jesus? Ist es eine Göttlichkeit, ist es Gott oder ist es vielleicht nur ein Engel? Anpassungen schon in ihrem Alltag. Ein ganz interessanter Brief, aber wir konzentrieren uns heute, wie gesagt, nur auf Hebräer 10, 24 bis 25. Und die zwei Verse möchte ich mal vorlesen. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen. aufeinander Acht haben. Passt aufeinander auf, achtet einander. Und meine Bibel oder meine Gottesdienstvorbereitung, auch wenn es irgendwie eine deutsche Predigt ist, fängt so an, dass ich mir den Bibeltext durchlese, aber auf Englisch. Und dann steige ich irgendwann mal um auf Deutsch und ich lade mir alles auf ein Word-Dokument runter und ziehe da den Bibeltext und kopiere ihn und aufs Word-Dokument. Und während meiner Vorbereitung für heute ist mir dann aufgefallen, okay, Mensch, als ich so nochmal durchging, oh, falsche Sprache, nochmal andere Bibel, ich brauche Deutsch und nicht den englischen Text. Und da kam ich, bin ich auf was gestoßen, was mir davor nicht ganz so bewusst war. Ich habe mir den englischen Text durchgelesen und dachte, irgendwie passt die deutsche Übersetzung nicht, wenn es da um einander Acht haben geht. Das griechische Wort ist katanoeo und heißt so viel wie überlegen, betrachten, lassen uns übereinander nachdenken lassen. Das heißt wirklich so, dass das Wort aufeinander Acht haben. Wenn man das so einsetzt, würde es ungefähr so aussehen, find ich. Und lasst uns überlegen, lasst uns überlegen, wie wir einander anspornen können zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung. Aufeinander Acht haben. Lasst uns überlegen, wie wir einander anspornen können, wie wir einander anfeuern können, zu wachsen in unserem Glauben und nicht nur aufeinander Acht haben. Das ist einfach ein Stück weit mehr. Lasst uns überlegen. Mensch, guck dich um in deiner Gemeinde, guck dich um in deiner Familie, guck dich um in deinem Hauskreis, wo du dich befindest, wie es um dich herum aussieht. Nimm dir Zeit im Gebet, aber auch einfach logisches Denken, Mensch, was kann ich tun? Überlege, nimm dir Zeit, wie du auf diese Person einwirken kannst. Nimm dir Zeit, wie du diese Person unterstützen kannst. Also es ist einfach ein bisschen mehr als Acht haben, sondern überlege, wie du helfen kannst. Überlege, wie du anspornen kannst. Überlege, wie du korrigieren kannst. Nimm dir Zeit und denk nach, was eine Lösung hier sein kann. Setz dich hin und denke über, Entschuldigung, Paul, nach und nimm dir Zeit, wie du mit deinen Gaben, mit deinen Worten ihn voranbringen kannst, ihn unterstützen kannst in seinem Leben. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Fan sein voneinander, anspornen, einander anfeuern. Und da möchte ich ganz deutlich sagen, ich muss nicht Fans unterstützen, nicht alles, was getan wird. Sieht man jetzt auch hier in dieser Diskussion mit einigen Fangruppierungen, dem passt es nicht. Ist jetzt die Art und Weise richtig? Nein, ist es nicht, aber sind es trotzdem Fans? Wahrscheinlich schon. Ihnen stinkt einfach, was passiert und sie drücken ihre Meinung aus. Und alle Beispiele hinken, aber nur, dass ich Fan bin, nur, dass ich dich, Paul, hier in der Gemeinde unterstütze und sehe, wie du wächst, heißt nicht, und dich unterstützen will in deinem Wachstum, heißt nicht, dass ich alles gutheißen muss und kann und will, was du in deinem Leben tust. Und das möchte ich sagen, bevor es um Fans geht oder um Anspornen, um Anfeuern. Da hat auch viel mit Korrektur zu tun. Viel mit Weisheit geben und lenken und unterstützen. Und nicht alle Unterstützung, ich muss nicht alles unterstützen, was in deinem Leben passiert. Spornt einander an. Da möchte ich zu 1. Thessaloniker 5, Vers 11 kommen. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Wie komme ich jetzt auf trösten? Ganz einfach, weil das griechische Wort parakaleo, mein Griechisch ist schon ein bisschen länger her. So viel heißt wie zur Seite rufen, ermahnen, ermutigen, lehren, stärken und trösten. Also hier wurde jetzt nur ein Wort genommen, wo der Übersetzer meint, das passt am besten, aber es bedeutet so viel mehr. Und da ist, glaube ich, auch wieder die Verbindung mit Anspornen, mit Anfeuern hier, wo man dann, wenn man das einsetzt, darum ruft einander zur Seite, darum ermahnt einander, darum ermutigt, lehrt, stört, tröstet euch untereinander und eine erbauer den anderen, wie ihr auch tut. Darum ruft einander zur Seite, darum ermahnt, ermutigt, lehrt, stört, stärkt, da ist es, stärkt, tröstet. Also ist ermutigen, anspornen ist so viel. Es ist so viel mehr. Deswegen, wenn man sich den Zusammenhang nochmal übersetzt, denkt übereinander nach. Denkt darüber nach, wie du einem anderen zur Seite stehen kannst. Denkt darüber nach, wie du ermahnen kannst. Tu es in Weisheit. Denkt darüber nach, wie du ermutigen kannst. Denkt darüber nach, wie du lehren, stärken und trösten kannst. Ein großer Ermutiger in der Bibel im Neuen Testament war ein Mann namens Josef, besser bekannt als Barnabas. Und Barnabas war viel mit Paulus unterwegs. Und Barnabas bedeutet Sohn der Ermutigung. Und er hat seinen Namen wirklich alle Ehre getan und war wirklich auch für Paulus der Türöffner. Ohne Barnabas wäre Paulus vielleicht gar nicht zu dem gekommen, zu dem er wurde. Barnabas hat die Tür geöffnet zu den Leitern in Jerusalem, hat gesagt, Mensch, ich habe ihn erlebt, ihm könnt ihr vertrauen, ihn könnt ihr unterstützen. Der hat wirklich eine 180-Grad-Drehung hier gemacht. Ein Mann, der ermutigt, ein Mann, der lehrt und führt, wie auch mit Johannes oder Markus, John Mark im Englischen. Ich glaube, einmal wird in Deutsch Johannes und dann wieder Markus verwendet. Der hatte auch eine schwierige Zeit mit Paulus und die haben sich gestritten und sind getrennte Wege gegangen und Barnabas war wieder derjenige, der zu dem Johannes oder zu dem Markus gehalten hat und gesagt hat, hey, es war nicht alles gut, wie es lief, aber ich bin bei dir, ich unterstütze dich. Und er hat dann auch wieder die beiden, Markus und Paulus, zusammengeführt. Also wir brauchen Menschen, die einander leiten, einander führen, einander korrigieren und ermutigen. 2. Korinther 1, 3 bis 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Wir werden getröstet, wir erfahren Trost, wir erfahren Ermutigung von Gott. Alles wunderbar und wir sind sehr dankbar dafür und es ist sehr wichtig, dass wir diesen Trost, diese Ermutigung, Leitung, Führung bekommen. Aber wie es ganz oft so ist, ist da noch ein weiteres Wort. Und das Wort ist damit. Nicht damit es uns gut geht, damit wir super happy sind, uns wohlfühlen und den richtigen Weg gefunden haben. Auch wahr, absolut, Gott will uns führen und ermutigen für uns selbst. Aber es hat eine weitere Komponente. Und die Komponente heißt, damit wir auch trösten können, damit wir auch ermutigen können. Nicht nur für uns selber, sondern dass wir die Ermutigung, den Trost Gottes weitergeben können. Wir haben es selbst erfahren, wir können Zeugnis sein von dem Trost Gottes, von der Ermutigung Gottes. Wir können aus erster Hand weitergeben. Aber wir müssen es weitergeben. Wir haben die Verantwortung, es weiterzugeben. Es ist nicht nur eine Option, es wird nicht hier geschrieben, damit wir es unter Umständen oder vielleicht oder wenn wir danach fühlen, es weitergeben, sondern damit wir trösten können. Es befähigt uns. Gottes Geist befähigt uns, mit der Erfahrung, mit seinem Geist selbst zu trösten. Und Punkt 3, jetzt einfach die Frage, warum das Ganze? Was hat das Ganze auf sich? Was ist das Ziel? Warum soll ich ermutigen und zu was soll ich ermutigen? Und da geht der Vers weiter. Wir sollen ermutigen und anspornen zur Liebe, zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung. Für die Liebe. Wir sollen ermutigen, wir sollen anspornen für die Liebe. Und Liebe ist ein sehr großes Thema in der Bibel. Wir sollen einander lieben. Der Umgang auch hier wieder mit Kultur der Ehre, der Umgang untereinander, unter uns Gläubigen, unter uns allen Gläubigen, Nichtgläubigen, soll unter Liebe, alles was wir tun, muss unter der Aufschrift Liebe passieren. Wir müssen ermutigen in der Liebe, wir sollen kritisieren oder korrigieren in Liebe. Das Ganze hat ganz vorne bei Mose seinen Ursprung, du sollst deinen Liebsten lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das kann ich sagen, ich habe mich nicht so lieb, muss ich auch nicht so viel weitergeben. Ich glaube, das ist jetzt nicht so der Punkt hier, wir sollen einander lieben. Und Jesus macht das Ganze nochmal deutlich. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Könnte man überlegen, Mensch, wenn es schon im dritten Buch Mose ziemlich das Gleiche steht, warum sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch? Ja, es hat einen feinen Unterschied, dass Leute, die sagen, gut, ich liebe nur den anderen so arg, wie ich mich lieb habe, also nur ein kleines bisschen, es füllt das graue Gebiet da ein bisschen, wie sagt man, Gray Area, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt, füllt das aus und sagt, vergisst euch, liebt einander, wie ich, Jesus, euch lieb. Und das ist das Neue, das ist dieser neue Punkt, den Jesus hier highlightet, den Jesus hier markiert für uns. Vergisst die Liebe auf euch selbst, versteht die Liebe, die ich für euch habe und gebt diese Liebe weiter. Und das macht die Sache eine Herausforderung, glaube ich, im Alltag für uns, wo es nicht nur um zwischenmenschliche Liebe geht, sondern wo der Punkt, wo ich mir überlege, Mensch, wie viel Liebe hat Gott mich wie alle hier zusammen? Jesus Liebe überstrahlt alles und genau diese Liebe soll ich weitergeben. Liebe ist keine Option, man kann es sich nicht aussuchen. Ist ganz deutlich im 1. Johannes geschrieben, wer nicht liebt, der bleibt tot. Wer nicht liebt, der hat diese Erweckung nicht bekommen von Gott, von Jesus. Das neue Leben ist nicht über ihn übergegangen. Diese Liebe, die Gott übergibt, wenn die nicht ausgelebt werden kann, dann muss irgendwas noch falsch gelaufen sein. Warum das Ganze? Für die guten Werke. Gute Werke sind wichtig und werden in der Bibel auch sehr betont. Zum Beispiel hier im 2. Korinther 8. Wir tun euch aber kund, Brüder und Schwestern, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Makedoniens gegeben ist. Denn vielfach bewährt in Bedrängnis war ihre Freude doch überschwänglich. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Lauterkeit. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielen Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und nicht nur das, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, durch den Willen Gottes, So haben wir Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, nun auch diese Wohltat unter euch vollende. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Was für eine Gemeinde! Sie gaben überschwänglich, obwohl sie sehr arm waren. Sie gaben über ihre Kräfte hinaus und sie haben willig gegeben. Sie gaben nicht sich selbst, oder sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann hier Paulus und seinem Gefolge zur Verfügung, zur Verbreitung des Evangeliums. Unsere Werke, unser Tun, unser Handeln ist wichtig. Es ist wichtig, was wir tun. Es ist wichtig, wie wir es tun und für wen wir es tun. Es ist wichtig, dass wir unsere Werke für Gott tun, nicht um uns selbst zu erbauen. Ohne Werke ist, wie Jakobus schreibt, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Glaube und Werk, Glaube und Tun hängt zusammen. Wir können nicht glauben und nichts tun, wir können aber auch nicht tun und nicht glauben, sondern diese Dinge müssen Hand in Hand passieren, wo wir das verbreiten, das tun, was wir glauben, wo wir motiviert sind, Gottes gute Botschaft in irgendeiner Form weiterzugeben und dabei unterstützend fungieren. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Glaube und oder Werke sind öffentlich. Wir können es nicht verstecken. Es ist sofort, genau wie Liebe, ist es etwas, was wir öffentlich tun. Ich kann einen nicht im Geheimen lieb haben. Dann ist es keine Liebe, der andere verspürt es nicht. Andere sehen es nicht. Genauso wie ich sehr schlecht im Geheimen Werke tun kann für Gottes Königreich. Wenn es nicht rauskommt, dann erreicht es niemanden. Aber es geschieht öffentlich. Menschen sehen, was passiert. Menschen sehen die Liebe, spüren die Liebe, die wir weitergeben. Menschen sehen, was wir tun. Zum Beispiel, wir waren gestern, haben wir meine Schwester und Familie besucht und wir waren Eis essen. Und kurz bevor wir zu der Eisdiele kamen, hat mein Neffe, unsere Kinder haben die ganze Zeit so ein paar Centstücke rumgetragen und die haben jemanden gesehen, der bedürftig war, obdachlos und eben so einen Hut vor sich hatte. Und mein Neffe ging hin und hat seinen Vater gefragt, bring die 50 Cent irgendwas, kann ich Ihnen damit eine Hilfe sein? Und mein Schwager hat gemeint, klar, jeder Cent zählt. Und er ging hin und hat diese 50 Cent in den Hut reingeworfen. Und der Mensch guckt ihn an und sagt, du bist Christ, oder? Das sehe ich dir sofort an. Da dachte ich, Mensch, ich glaube nicht, dass es nur Christen sind, die geben. Wenn man ein Herz für Kinder sieht, ich glaube nicht, dass die 18, 19 Millionen alle nur von Christen gegeben werden. Aber irgendwas musste er sehen oder hat er gespürt an diesem kleinen Junge, der das ihn überzeugt hat, Mensch, das ist ein Christ. Das ist ja jetzt auch eine Frage, die jetzt nicht unbedingt mal einfach so fragt, Mensch, bist du Christ? Das frage ich, glaube ich, auch nicht mehr, da habe ich eher Angst vor einem Nein und dann sieht es ein bisschen blöd aus. Aber Menschen um uns herum sehen, was wir tun, wie wir handeln, wie wir miteinander reden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo Gott hier für uns deutlich macht, wir sollen Licht sein und das sind wir mit unserer Liebe und mit unserem Handeln. Und mein letzter Punkt hier, warum das Ganze? Da könnte ich jetzt sagen, für die Versammlung, für die Gemeinde. Aber ich glaube, wir treffen uns hier nicht für die Gemeinde. Wir treffen uns nicht hier für den Namen, für das Gebäude, dass es genutzt wird, sondern um gemeinsam Gottes Namen preisen zu können, gemeinsam lernen zu dürfen, gemeinsam einander ermutigen dürfen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo, und deswegen sage ich hier für dich, weil es um dich geht, nicht um die Gemeinde, es geht um dich persönlich und um die Menschen um dich herum. Und das ist der Schlüssel zu dem Ganzen, nämlich die Beziehung. Wie kannst du jemanden trösten, wie kannst du jemanden ermutigen oder anfeuern, wenn du die Person nicht kennst? Wenn du nichts aus dem Leben der Menschen um dich herum weißt, wenn du die Nöte nicht kennst, wenn du die Dinge nicht kennst, durch die Menschen gehen. Nicht alles wird von hier vorne bekannt gegeben, sollte auch nicht. Aber wie kannst du hören, was um dich herum los ist? Wie kannst du dich einbringen, wenn du nicht weißt, was los ist? Genau die Kehrseite davon ist, wie kannst du getröstet werden, wenn du nicht Teil einer Gemeinde bist oder einem Hauskreis, wenn du nicht Teil einer Gemeinschaft bist. Also es ist wichtig für beide Seiten. Du kannst einmal dem Ruf Gottes nicht folgen, aber du kannst auch nicht erreicht werden, wenn du nicht Teil von einer Gruppe bist. Leider ist es momentan so, dass auch hier in Deutschland mehr und mehr die Regelmäßigkeit von Gottesdienstbesuchen, von Hauskreisen schrumpft. Normal ist heutzutage, dass man ein-, zweimal in Gottesdienst geht im Monat. Nicht in der Woche, sondern im Monat. Das war vor einigen Jahren, und da ziehe ich mich auch mal noch mit ein, war das noch ein bisschen anders. Da war Gottesdienst keine Option. Man ging. Und so bin ich erzogen worden, wofür ich mittlerweile sehr dankbar bin. Ich durfte nicht in einen Fußballverein über Jahre hinweg, weil die Spiele sonntags vormittags stattgefunden haben und ich nicht in Gottesdienst gehen konnte. Und meine Eltern hatten sehr Angst, dass ich da nicht irgendwie auf ein falsches Gleis gehe, sondern dass ich einfach meinen Anschluss verliere und es zur Normalität wird. Von daher, ich war jetzt auch kein Feierbiest und meine Geschwister auch nicht, aber die Regel war, ihr könnt so spät heimkommen, wie ihr wollt. Also ich sag mal mit 16, 17, 18 oder 19 sogar. Ihr könnt so spät heimkommen, wie ihr wollt. Ihr seid aber zur Abfahrt in Gottesdienst da und wir gehen in den Gottesdienst. Also es war keine Debatte. Ich glaube, das ist heutzutage ein bisschen verloren gegangen. Es gibt andere Dinge im Leben, wo man Entscheidungen treffen will oder möchte oder muss. Und dadurch geht es hinzu. Ich komme halt in Gottesdienst, wie es mir in meinen Kalender passt, wie es mir in meine wöchentlichen Abläufe passt. Und es hat keine Priorität mehr. Und daraus entstehen Gottesdienstbesuche von ein bis zweimal im Monat. Wie kann ich da ermutigen? Wie kann ich da wissen, was abgeht? Lass uns überlegen, wie wir einander anspornen können zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung. Wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, Fan voneinander zu sein oder einander anzufeuern, einander zu ermutigen, einander zu pushen in die richtige Richtung. Mensch, ich will sehen, wie du dein Potenzial ausreizt. Ich will sehen, wie du wächst. Seh es bitte, was ich jetzt sage, als meine Korrektur, als von diesem Blickwinkel. Okay? Wir haben diese Verantwortung zu überlegen, wie wir einander anspornen, wie wir einander anfeuern können, einander korrigieren können. Zur Liebe, zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Ermutigung, die wir erfahren dürfen in unserem Alltag, Herr. Danke, dass du in unsere Leben sprichst. Danke, dass du genau siehst, was in unserem Leben los ist, was wir brauchen, sei es Trost, Ermutigung, Korrektur. Herr, du weißt Bescheid. Und wir danken dir dafür, dass wir darauf vertrauen dürfen. Herr, wir möchten darauf vertrauen. Und gleichfalls möchten wir auch darauf vertrauen, dass du uns hilfst, einander zu ermutigen, trösten, korrigieren. In deinem Geist, Herr. Danken dir, dass du uns dabei hilfst, Herr, dass wir nicht allein dabei sind. Herr, manche Dinge sind schwierig, manche Gesprächsthemen sind, wir fühlen uns nicht dazu bereit, manche Gesprächsthemen sind heikel, aber Herr, wir möchten darauf vertrauen, dass du uns führst und lenkst. Herr, hilf uns dabei, Zeit zu nehmen, in unserem Alltag übereinander nachzudenken, Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, was in unserem Umfeld los ist, wer was braucht, wer Unterstützung, wer Ermutigung braucht, wer Trost braucht und wie wir mit unseren Gaben dort einspringen können und unterstützend zur Seite treten können. In Jesu Namen beten wir. Amen.